das geht schon von den Arbeitszeiten los. Ich meine, ich habe angefangen, da also es ist keine Rolle gespielt, ob du 14, 15 Stunden arbeitest. Wir wollten das auch. Also ich will nicht sagen, dass es immer so war, dass wir es unter Zwang gemacht haben. Aber wenn wir jetzt ehrlich sind, das passt doch nicht mehr in die Welt so rein. Ich meine, auch Köche brauchen ein Stück weit Freizeit, sie müssen sich auch holen. Ich meine, das ist ein Hochleistung, fast Hochleistungssport teilweise, was die Jungs da am Pasta machen und was sie kochen müssen abends bei 120, 130 Leuten. Das ist auch wirklich anstrengend, auch mental anstrengend.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Hallo und herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer. Mein Name ist Christian Rückert und ich bin heute für euch zu Gast in einem der nur vier Thüringer Sterne-Restaurants, genauer gesagt im Restaurant Masters. Dort verwöhnt ein Koch seine Gäste, der seit 2023 einen Michelin-Stern hat. Er hat 7 Pfannen im Gusto und 2 rote Hauben. Er kocht nicht nur in Thüringen, sondern er ist auch hier geboren und aufgewachsen. Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, Danny Schwabe.
Ja, hallo, herzlich willkommen in Thüringen.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Beginnen wir mal gleich mit dem aktuellsten Thema hier bei dir. Du bist nicht mehr der alleinige Platzhirsch im St. Geil Michelin-Stern hier direkt vor Ort, sondern direkt nebenan im Golfclub beheimatet ist auch das Restaurant The First. Und das hat ja 2024 auch einen Stern bekommen. Das heißt, ihr seid ja innerhalb von wenigen Metern zwei. Funktioniert das zeitgleich nebeneinander?
Ja, das stimmt tatsächlich, dieser 2 Sterne. Ja, tatsächlich, wir kochen auf 3 Metern in der Küche zusammen. Funktioniert ganz gut. Sind zwei ganz gänzlich unterschiedliche Konzepte. Marcello kommt aus Italien, wie der Name schon verrät. Kocht natürlich auch italienische Küche. Wir hier im Masters ja eher französisch modern. Das heißt, zwei gänzlich verschiedene Ideen mit sozusagen auf 30 Metern nebeneinander, das ist schon erstmal anspruchsvoll, aber funktioniert super.
Hilft man sich da das ein oder andere Mal dann auch aus oder schaut sich da mal was ab? Kann ja auch von der untereinander lernen.
Natürlich schaut man sich was ab. Es gibt ganz viele Produkte, mein Marcello ist 10 Jahre älter, das heißt, er hat auch eine größere Produkterfahrung wie ich. Das heißt, wenn man was wissen möchte, dann geht man einfach hin und fragt, ne? Ich meine, ich habe sozusagen 3 Meter und kann direkt mal fragen, was weiß ich, rote Garnele, was machst du da? Oder gibst du einen Tipp? Oder umgekehrt halt eben auch. Ne? Es gibt jetzt auch Sachen, die vielleicht von unserer Seite her speziell sind, die er eben gebrauchen kann für sich. Also das funktioniert schon super.
Helft ihr auch aus? Personalmangel?
Natürlich, ne? Klar, wenn jetzt jemand krank ist, jemand ausfällt, ja, dann unterstützen wir uns, klar. Ich meine, wir sind hier ein Ressort, das heißt, wir arbeiten zusammen. Das ist auch, viele Gäste fragen mich, ob das jetzt Konkurrenz ist oder in dem Fall überhaupt nicht, weil es keine Konkurrenz ist. Wie ich schon gesagt habe, zwei gänzlich verschiedene Konzepte, die aneinander vorbeigehen einfach.
Habt ihr beide, sag ich jetzt mal, zum Stern hingearbeitet, weil du hast ihn ja 2023 bekommen, er jetzt 2024. Ja. Ist er doch sehr erfolgreich und hat die Sterne in Thüringen ein bisschen erhöht.
Ja, das stimmt tatsächlich. Marcello kommt ja vom Hotel Elefanten, das heißt, dort hat er, glaube ich, 15 Jahre einen Stern gehabt, hat dann aufgehört und ist sozusagen dann durch verschiedene Umstände zu uns hergekommen. Ja, da war irgendwo schon klar, dass natürlich die Reise hin dort wieder zum Stern geht. Bei uns war das ein bisschen anders. Ich bin jetzt knapp 4 Jahre Küchenchef vom Restaurant Masters, bin aber schon 10 Jahre im Unternehmen. Wir haben das Ganze ein bisschen gestartet, eine Reise, ohne wirklich jetzt den Plan unbedingt jetzt in erster Linie den Stern zu erkochen. Aber irgendwie zum Schluss ist dann der Weg, hat auf jeden Fall dorthin geführt. Ne? Und geplant war es jetzt so nicht tatsächlich, aber ja, umso besser, wenn es jetzt so ist.
Und ja auch erfolgreich verteidigt dieses Jahr. Ja. Jetzt seid ihr aber nicht nur 2 Restaurants hier, sondern ich glaube 6, wenn ich richtig gezählt habe. Funktioniert es dadurch, dass der Schlüssel das ist, dass für jeden was dabei ist?
Erstens das, zweitens ist es so, ich bin wie gesagt 10 Jahre hier, also dieses Jahr war das Hotel 11 Jahre, also kann man schon sehen, ich bin seit Anfang an dabei. Ich bin tatsächlich einer der wenigen, die praktisch alle Küchen, die jetzt aktiv hier sind, mit aufgebaut haben, von der normalen Hotelküche bis hin zum Mastersitz, bis zur Sterneküche. Und ja, zum Schluss ist es eben so, wir bedient das ganze mediterrane Segment, das heißt alles, was ums Mittelmeer ist. Ich habe 2 marokkanische Lehrlinge gehabt, die jetzt Facharbeiter sind. die sozusagen noch die afrikanische Note mit ins Spiel bringt, gehört ja auch zum Mittelmeer. Ja, und ich glaube, aufgrund der Vielzahl an Restaurants, aufgrund der Länge, die meine, ja, sagen wir mal, Chef de Party schon hier sind, ja, es entwickelt sich so ein bisschen so ein Familiensinn, sage ich jetzt mal. Und dadurch ist das natürlich, geht nichts verloren, sage ich einfach mal. Ne? Man kommt ja relativ gut voran und entwickelt sich halt jetzt so.
Es ist ja hier nicht nur ein Ort für Genießer, sondern es ist ein Golfresort. Das heißt, ihr habt hier 45 Löcher. Ja. Kommt man da auch mal in Versuchung, selbst den Golfschläger zu schwingen?
Ich habe das in 10 Jahren noch nie geschafft, selber Golf zu spielen. Ja, und habe immer, mich fragen ganz viele Leute, ob ich jetzt schon was von Handicap ich habe oder sonst. Ich habe gesagt, ich schaffe es einfach nicht. Ja, ich denke immer jetzt mal, jetzt gerade im Frühjahr, wenn alles grün wird, ich müsste doch eigentlich mal raus und müsste mir das Ganze mal draußen angucken, aber irgendwie, ich schaffe es nie. Ja, vielleicht komme ich irgendwann in die Gelegenheit, das tatsächlich mal zu machen.
Wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt. Ich glaube, ich habe vor 6 Jahren zur Osterzeit damals angefangen.
Ja, ich denke auch, gerade jetzt, wenn es grün wird, ne, wenn man so den Winter so ein bisschen hinter sich hat, ja, wäre cool, wenn man das vielleicht mal, aber irgendwie, ich schaffe es nie.
Ich sage immer, es ist mein Yoga mittlerweile.
Das glaube ich tatsächlich. Es gibt ja viele, die das sozusagen, den Sport sozusagen mit der Natur verbinden. Ja, das ist ja eben der Vorteil beim Golf, aber ja, man muss halt eben auch Zeit haben dafür. Ne?
Ja, stimmt, sehr zeitaufwendig auf jeden Fall. Also 4 bis 6 Stunden gehen auf jeden Fall drauf und
deswegen.
Gleich ein halber Tag rum. Ja. Jetzt sind wir hier mitten in Thüringen. Welches Publikum zieht ihr denn hauptsächlich an? Golfurlauber, Golfer, die Thüringer auch? Weil, wie gesagt, das Gourmet-Angebot ist ja sehr begrenzt.
Ja, eigentlich alles. Ne? Also wir Golfer, mittlerweile auch viel Gourmet-Reisende, tatsächlich mit 2 Standardrestaurants, gibt es da nicht so oft in Deutschland, dass man sozusagen in einem, was sagen wir, einem Hotel 2 Sterne essen kann. Das ist jetzt schon sehr oft. Ja, aber auch aus den großen Städten natürlich, ne? Jena, Erfurt und so weiter, Weimar. Gerade Marcello mit seiner Community, das ist klar. Ich meine, wir haben hier im Endeffekt die Sterne, sind ja relativ. Wir haben einmal in Erfurt, ja gut, dann kommen die Erfurter logischerweise nach Erfurt ins Restaurant. Aber dadurch, dass wir relativ zentral hier liegen zwischen allen Städten, ja, kommen die ganzen Jena und Erfurter und Weimarer. Und wie gesagt, sonst ist es wild gemixt. Ja. Jetzt ist ein oder andere Fußballfan sogar dabei.
Ja. Okay. An was liegt es denn eigentlich, dass es in Thüringen eine vergleichsweise geringe Sternedichte gibt mit nur 4 Restaurants? Gibt es einen Grund deines Erachtens?
Das ist eine gute Frage. Die stellen sich, glaube ich, viele. So richtig kann ich die Frage jetzt auch nicht beantworten. Ich bin mir nicht sicher, woran das genau liegt.
Ist die Nachfrage gar nicht so da oder
Ach, ich glaube schon, dass die Nachfrage schon da ist. Ich glaube manchmal, ich habe ganz viele Menschen hier sitzen, die dann das erste Mal ins Restaurant gehen. Ich glaube, es ist auch irgendwie in anderen Standardrestaurants so, die sagen, ach, wir haben uns nicht getraut oder wir konnten uns nicht vorstellen, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Standardrestaurant und einem normalen Restaurant. Und ich glaube tatsächlich, hier müssen einfach ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit, glaube ich, noch machen. Ne? Ich meine, der Thüringer ist halt eben, er ist sehr deftig, ja, sehr soßenstark, sehr aromenstark, auch gerne mal eine Bratwurst. Ja, Thüringer Klöße, ich meine, das, was wofür man eben bekannt ist. Aber es gibt halt auch viele kleine Restaurants, die halt mittlerweile auch schon sehr gut kochen. Und ich glaube, es ist so ein bisschen, das muss ein bisschen wachsen. Ja, da fehlt uns einfach auch ein bisschen die Zeit, sage ich jetzt mal, nach der Wende. Ne? Wir brauchen noch ein paar Jährchen praktisch, aber wir holen auf stark.
Ich führe die Diskussion daheim immer. Meine Schwester ist sehr heikel, was Essen angeht. Und ich sage immer, probier es aus. Das kannst du nicht vergleichen mit dem, was du normal auf den Teller kriegst. Und es ist eine ganz andere Welt. Und Produkte, die dir vielleicht normal nicht schmecken, sind auf einem ganz anders zubereitet, hat ganz andere Aromatik dabei. Ja. Und du musst es einfach mal ausprobieren, um mal das Erlebnis gehabt zu haben, um vielleicht auch darauf hängen zu bleiben. Geht ja auch vielen so.
Ich habe ganz viele Leute, ich habe jetzt einen Gang mit Karotte zum Beispiel, es gibt viele Menschen, die also Möhren nicht mögen, ja. Und dann sitzen sie hier und essen dann sozusagen diesen Gang, weil es ein Amüs ist, das ist sozusagen für jeden, die müssen sie essen auf gut Deutsch, ne? Also, und dann stellen sie auf eine Fest, oh cool, wir können mal Karotte oder Möhren noch ganz anders herstellen und sie was ganz anderes draus machen, ne? Und ich glaube tatsächlich, einfach manchmal fehlt ein bisschen der Mut, einfach zu sagen, komm, wir gönnen uns das jetzt, ne, gerade jetzt finanziell, ich meine, es ist ja schon auch finanziell aufwendig, sage ich jetzt mal, so ein Standard-Restaurantbesuch. Und ja, ich glaube, man scheut sich einfach manchmal, ne? Vielleicht bevorzugt man dann doch eher die Bratwurst.
Kann man so ein Publikum, beispielsweise von der Stadt oder von der Region, die jetzt wenig mit Gourmet-Küche in Kontakt kommen, die tatsächlich, wenn sie das erste Mal in ein Restaurant gehen, auch überfordern? Geschmacklich?
Tendenziell, glaube ich, ist das schon möglich, weil eben gerade in der Sterne-Gastronomie, man versucht ja immer etwas zuzuspitzen, ja, in vielen Bereichen dann sozusagen das bis hin zur Spitze zu treiben. Ich glaube tatsächlich dann die Summe der Dinge, wenn man natürlich 3, 4 Gänge hat, dann glaube ich, ist es schon möglich, dass man Menschen damit überfordert ein Stück weit. Aber es ist ja unsere Aufgabe als das Restaurant sozusagen, das in einen guten Kontext zu bringen. Das heißt auch mal eine Pause, vielleicht mal einen Gang mit einem, ja, der etwas, sagen wir mal, jetzt seichter daherkommt, ihn das ein bisschen aufzulockern. Aber ich glaube tatsächlich, das ist auch so ein Prozess für so ein Sterne-Restaurant, ne? Man fängt an, also wir haben hier angefangen mit, wir waren der Meinung, wir müssen alles etwas überwürzen, ja, weil man muss die Kraft rausholen aus jedem Produkt. Und so im Laufe der Zeit merkt man dann aber, okay, nee, das brauchst du nicht. Ja? Du musst irgendwie sehen, dass du eine schöne Balance hinbekommst. Ja, und aufgrund der Größe, ich meine, man kriegt irgendwann die Größe, sagen wir mal, der Gerichte so hin, also wieder, sage ich jetzt mal, sehen wir die Standardgastronomie aufgrund der Größe der Gerichte, ja, und aber viele Menschen, die dann hier im Restaurant sitzen, sagen dann, nee, man braucht auch nicht die Größe der Gerichte, weil es einfach auch nicht funktionieren würde, ne? Es würde dann einfach zu viel sein. Und ich glaube, so der Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Größe, ja, Erfahrung, ich glaube, das bringt dann einen guten, dass man eben nicht die Menschen überfordert.
War es eigentlich für dich von vornherein klar, dass dein Kochweg in die Fine Dining-Richtung geht?
Gar nicht. Also ich habe gelernt in einem ganz einfachen, bei mir in meinem Heimatort, ganz einfach, ja, gut bürgerlich, Thüringer Küche, Klöße etc., was man sich halt eben so vorstellt. Und ich hätte das niemals mehr vorstellen können. Ich wusste, glaube ich, bis, ja, sag mal, ich habe bestimmt 3, 4, 5 Jahre schon gekocht. Da wusste ich überhaupt gar nicht, dass es Standardrestaurants gibt, weil man sich überhaupt nicht damit beschäftigt. Und erst so Stück für Stück reingewachsen, dann hier ins Ressort gekommen, einen Küchenchef gehabt, der da sehr affin war, der wollte unbedingt den Stern mal kochen und ja, so ein bisschen reingewachsen in das System. Ich habe auch keine Sternerfahrung, das heißt, ich habe auch nie da auf dem Niveau gekocht und ja, vielleicht ist es sogar manchmal ein Vorteil, dass man das eben nicht hat, ja, dass man eben seinen eigenen Weg versucht zu finden. Ich meine, du hast ja auch gesagt, du versuchst sozusagen nicht in anderen Podcasts praktisch, dass man nicht abgelenkt wird und nicht sozusagen von seinem eigenen Weg gebracht wird. Und so ist es im Endeffekt bei mir auch. Ich gucke mir keine Zeitung an, klar ist man inspiriert durch Instagram, ganz klar. Ne? Man sieht etwas, aber ich versuche bewusst nicht etwas zu kopieren, sondern wirklich einen eigenen Weg zu finden, um eben ja auch etwas selber zu kreieren, ne? Ohne dass man vergleichbar wird.
Und dadurch hast du aber wahrscheinlich für dich auch selber keinen Druck.
Richtig.
Werbung.
Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen und der herrliche Grillduft schwebt durch die Luft. Und du fragst dich schon lange, wie du deine Gäste beeindrucken kannst? Dann habe ich heute die Lösung für dich. Mit dem leckeren Büffelfleisch von Büffelbill sicherst du dir nicht nur einzigartige Geschmackserlebnisse, sondern auch ein ganz klares Alleinstellungsmerkmal in der Gastronomie. Stell dir vor, Burger mit saftigen und geschmacksintensiven Büffelpatties, dazu Büffelbratwürste mit natürlicher Gewürzmischung und zart schmelzenden cremigen Mozzarella aus 100% Büffelmilch, all das werden deine Gäste lieben. Also ich bekomme da sofort Lust, mich an den Grill zu stellen und loszulegen. Und was gibt Schöneres als das Lächeln deiner Gäste, wenn sie nach dem Essen zufrieden nach Hause gehen? Was ich an den Produkten von Büffelbill lieb, sie bieten dir Produkte, bei denen du dir sicher sein kannst, dass sie nicht nur exzellent schmecken, sondern auch unter fairen Bedingungen und unter Achtung des Tierwohls produziert wurden. Überzeug dich selbst und starte jetzt. Alle Infos bekommst du als Gastronom per Mail an info@büffelbill.com. Wenn du aber jetzt privat auch Lust drauf bekommen hast, schau mal auf www.büffelbill.com und probier dich mal durch. Ich kann's empfehlen.
Werbung Ende.
Jetzt, als du damals dich entschieden hast zu wechseln, fiel die Wahl bewusst hierher, weil du wusstest, okay, hier wird mehr Gourmet-Küche tatsächlich gekocht oder wie kam es dazu?
Das ist ein bisschen kompliziert. Also ich bin, früher war das Hotel hier in der Lindner-Gruppe sozusagen beheimatet, war Lindner geführt und ich habe bei Lindner gearbeitet, wollte aber wieder zurück in die Heimat wechseln. Ich war in Landshut und dort gab es auch ein Lindner-Hotel. Und so sind irgendwie die Seilschaften entstanden. Ich habe gesagt, okay, gut, dann gehe ich zurück in die Heimat, Lindner-Hotel. Und Lindner-Hotel hat erstmal generell nichts mit Gourmet-Küche zu tun. Ja, es ist nicht der eher Konzept. Viel Business, viel Tagung, ja, auch Golf jetzt logischerweise hier. Aber Gourmet war da gar nicht im Plan. Ja, das war so die ersten Jahre, wo wir angefangen haben. Dann hat man irgendwie gesagt, okay, Lindner, wir kommen nicht vorwärts, wir machen das selber in Eigenregie. Also die Familie hat das wieder selbst übernommen. Und ja, dann wurde natürlich klar, Golf, ja, ist nur mein Sport, ja, dann braucht man ein bisschen Kleingeld, sage ich jetzt einfach mal so. Logischerweise, Gourmet passt irgendwie mit dazu, ne? Weil man braucht auch jetzt in so großen Ressorts natürlich verschiedene Restaurants mit verschiedenen, wie soll ich sagen, wo man verschiedene Geschmäcker anspricht und ja, irgendwie so ein bisschen reingewachsen in diese ganze Geschichte. Ne? Ohne Druck allerdings. Ne? Also nie von der Geschäftsleitung, ich habe nie den Druck bekommen, du musst das jetzt, sondern wir haben immer gesagt, okay, wir machen es, wir wachsen ganz Stück für Stück. Und ja, dass natürlich nach 2 Jahren der Stand kam, das ist natürlich eine Riesensache für die Region und fürs Hotel natürlich.
Jetzt hast du sicherlich während deiner Karriere, sag ich jetzt mal, einige Erfahrungen auch gesammelt. Gibt es welche, auf die du verzichten hättest können?
Ich habe darüber schon nachgedacht, weil ich gedacht habe, ja, ist so eine Frage, wird sicherlich gleich kommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte auf etwas verzichten, weiß ich nicht, ob ich da wäre, wo ich jetzt bin. Weil selbst die negative Erfahrung ist ja zum Schluss auch wieder was Positives. Ne? Man merkt einfach auch als Chef, wie man mit Menschen umgeht oder wie man selber es gewollt hätte. Ja? Und ich glaube tatsächlich, das hat uns stark geprägt, hier eben auch einen ganz anderen Weg mal zu gehen, wie wir mit unserem Personal umgehen, wie wir mit den Menschen umgehen. Und ich glaube, ich sage einfach so, ich würde nicht auf die negativen Sachen verzichten.
Jetzt hast du gerade gesagt, wie man selber vielleicht gewollt hätte, den Umgang. Ja. Hast du Erfahrungen mitgenommen, wo du dir jetzt sagst, okay, das mache ich anders, weil ich es damals einfach falsch erlebt habe?
Ja, das geht schon von den Arbeitszeiten los. Ich meine, ich habe angefangen, da es ist keine Rolle gespielt, ob du 14, 15 Stunden arbeitest. Wir wollten das auch. Also ich will nicht sagen, dass es immer so war, dass wir es unter Zwang gemacht haben. Aber wenn wir jetzt ehrlich sind, das passt doch nicht mehr in die Welt so rein. Ich meine, auch Köche brauchen ein Stück weit Freizeit, die müssen sich auch holen. Ich meine, das ist ein Hochleistung, fast Hochleistungssport teilweise, was die Jungs da am Pasta machen und was sie kochen müssen abends bei 120, 130 Leuten. Das ist auch wirklich anstrengend, auch mental anstrengend. Und ich glaube tatsächlich, was wichtig ist, dass man eben gerade auf diese Mentale, dass man da ein bisschen mehr eingeht. Die Gastronomie immer einen schlechten Ruf, wie soll ich denn sagen, immer sehr autoritär, ja, sehr ja, hart so von der Sache her. Und ich glaube tatsächlich, erstens ändert sich gerade wirklich was in der Branche. Ich glaube, man geht dahin zu sagen, okay, die Menschen müssen auch ein Stück weit mental unterstützt werden, weil es ist stressig, ja, dieser Stresspegel ist relativ hoch. Das heißt, wir müssen Menschen wieder runterbringen. Und ich glaube tatsächlich, das sind so Erfahrungen, die habe ich tatsächlich mitgenommen, weil ich habe in der à la carte Küche abends alleine 70, 80 Essen geschickt. Ich weiß, was das ist teilweise Menschen auch überfordern kann. Und das ist eben, ja, die muss man dabei unterstützen, glaube ich.
Jetzt ist es ja so, das wird ja oftmals ja auch vergessen. Es ist ja jetzt nicht nur Teller anrichten und ein bisschen kochen, sondern es steckt ja auch wahrscheinlich sehr viel Küchenorganisation am Ende des Tages.
Das stimmt.
Auch während dem Service dahinter. Ja,
richtig. Es ist zum Schluss. Also für mich ist es eben wichtig, ich habe eigentlich manchmal gar nicht die Zeit mehr dazu, selber in der Küche zu stehen, aber mir ist eben wichtig, dabei zu sein. Weil nur wenn man eben dabei steht, ne, kann man eben verschiedene Strukturen erkennen. Und das habe ich damals früher tatsächlich nicht gehabt. Ja, viele Küchenchefs, die ich hatte, die waren dann zum Schluss gar nicht mehr in der Küche. Das heißt, sie wussten auch gar nicht mehr, was ist das eigentlich das Problem, warum läuft es nicht oder warum sind die so überfordert oder was ist genau. Und ich glaube tatsächlich, das ist eben... Das nimmt man eben mit und dann, glaube ich, dann kann man auch das besser organisieren, glaube ich. Erstens für die Jungs, die in der Küche stehen und dann von außen her von Dienstplan schreiben etc. Ich meine, das spielt alles eine Rolle damit.
Jetzt kommen wir zum anderen Thema. Hast du ein Faible für Künstler? Auf der Website vergleicht ihr das Masters mit Maler, Musiker, Bildhauer und im Magazin, in einem Magazin stand, dass ihr den Menüs optisch und inhaltlich einen Bogen zum berühmten Bauhausmaler Lionel Feininger schlagen wollt.
Naja, richtig, das ist ein bisschen ganz verrückt entstanden eigentlich von der Sache her. Eigentlich ist es ein bisschen Umweg. Und zwar, wir sind ja hier in der Nähe von Weimar, das heißt, Bauhaus ist natürlich ein großes Thema. Die Art und Weise, worum es bei Bauhaus ging, ist eigentlich die Kunst und praktisch ein bisschen das Handwerk wieder zusammenzubringen, ne, schon über 100 Jahre her. Und irgendwie habe ich mir die Bilder, Instagram und so weiter. Ich habe mich immer wieder gefragt, zum Schluss reduzieren wir die Gastronomie zu stark auf die optischen. Und irgendwie bin ich dann auf den Weg gekommen, vielleicht das zu versuchen, wie die Bauhausmeister eben wieder zurück auf die Reduktion, dass der Geschmack im Vordergrund steht. Ja, und so ist das alles irgendwie ein bisschen entstanden. Na, Feininger ist hier am Weimarer Land praktisch, hat ja verschiedenste Kirchen gemalt und dafür ja auch berühmt geworden. Irgendwie ist das so entstanden und tatsächlich ist es ja so, unsere Speisekarten sind immer so gestaltet, dass man sozusagen eine Reduktion des Gerichtes wie man sich's vorstellt, sozusagen auf der Karte präsentiert bekommt und dann praktisch im Live kann man vergleichen, ist das denn wirklich so oder ja, haben sie da ein bisschen geschwindelt. Ja, also man sieht sozusagen in den typischen Bauhauskreisen und so weiter, ne, Dreiecke, sieht man das Gericht praktisch auf einem kleinen Kärtchen und kann sich vorstellen oder sieht dann das Gericht sozusagen, wenn es angerichtet ist.
Was bedeutet für dich Kunst auf dem Teller und wie setzt du das Ganze um? Ich glaube, dass dieses Hauptprodukt ja schon besonders immer in Szene gesetzt ist bei dir.
Richtig, es soll eben immer erkennbar bleiben, das Gericht, um was es eben geht. Auch da ist natürlich immer eine Entwicklung. Klar, wir haben angefangen, das stark zu reduzieren auf wirklich ganz, ganz wenige Sachen. Hat uns dann optisch, haben gesagt, wir müssen dann wieder einen Schritt weiter gehen. Es ist eben wichtig, dass der Gast, wenn er hier sitzt im Restaurant, wenn er ein Fleisch bestellt, auch noch ein Fleisch bekommt, ja, und das auch sieht. Und so ist es bei jedem einzelnen Gericht halt eben auch. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem so, möchtest du ja auch, jeder Koch steht bei mir auf den Kärtchen immer dort genannt, einfach weil ich das wichtig finde. Weil zum Schluss geht es ja darum, ist es dir ihre Spielwiese, sie sollen sich präsentieren, sie sollen ihre eigenen Ideen praktisch mit einbringen. Und ja, und so sollen sie natürlich auch künstlerisch aktiv sein und sollen das praktisch dann auf den Teller widerspiegeln. Und so versuchen wir halt eben den Bogen zwischen Bauhaus, zwischen Kunst, zwischen ja, alles ein bisschen so praktisch zu präsentieren.
Du hast es gerade gesagt gehabt, die Entwickler des Gerichts stehen ja bei euch mit auf der Karte mit drauf. Ja. Es hat ja auch ganz viel mit Wertschätzung zu tun.
Natürlich.
Gegenüber den Mitarbeitern. Macht ihr das schon immer so oder wie kamst du dir?
Ich mache das schon immer so. Ich habe gesagt, ich starte das Restaurant hier, ich mache das. Also ich wurde gefragt, nachdem mein alter Küchenchef gegangen ist, hat gesagt, ob ich das machen würde. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich, aber nur, wenn man eben diese Wertschätzung jedem gegenüber, der ein Gericht dort entwickelt, der sich dort mühe, der Zeit, der probiert, der, ich meine, das sind viele Stunden teilweise Arbeit, ne, und viele auch geistige Arbeit, die zu Hause gemacht wird. Und ich glaube tatsächlich, es ist heute wichtig, dass man einfach auch den Menschen zeigt, so, ja, du bist Küchenchef, ja, zum Schluss bist du auch verantwortlich dafür, klar. Aber wenn wir ehrlich sind, es geht doch, das Team ist das Entscheidende. Wenn sie ein gutes Team haben, können sie alles machen. Wenn sie eben alleine sind, ja, dann wird es schwer, ne? Dann ist es halt eben nicht so. Und vor allen Dingen so haben sie halt immer, sage ich jetzt mal, man hat halt immer viele kreativen Ansätze, ne? Jeder denkt etwas anders und so wird es, glaube ich, auch nicht langweilig.
Was würdest denn du jemanden raten, der seine Teller privat, sag jetzt mal, auch vielleicht aufwerten möchte? Mit welchem Schritt soll er als erstes beginnen?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich koche ja selber zu Hause auch, ne? Und dann versucht man ja, also man richtet ja logischerweise immer etwas anders an. Erstmal ist es erstmal wichtig, dass man natürlich frische Produkte verarbeitet, ne? Dass man frische Kräuter vielleicht auch verarbeitet, dass man, glaube ich, doch die Portion gar nicht so groß macht, ne? Und ich glaube, wenn man die Portion schon nicht so riesig macht und sie einfach ein bisschen zentraler im Teller anrichtet und etwas nach oben, das ist sozusagen immer, ne? Wenn du nicht weißt, wie, richt es einfach in der Mitte an und nach oben. Das ist so dieses typische Küche-Ding, dann funktioniert das schon irgendwie. Und ich glaube, ja, zum Schluss. Mir ist es wichtig, dass es schmeckt.
Wie läuft das denn eigentlich bei dir und deinem Team, wenn ihr ja ein Gericht entwickelt zusammen? Ja. Wie gesagt, einige Ideen stammen ja auch nicht von dir, sondern aus deinem Team. Wie kommt die optische Idee dann dazu? Weil ihr habt ja verschiedene Produkte erstmal im Kopf, die irgendwie aromatisch zusammenspielen. Genau, aber irgendwie muss es ja dann auch auf den Teller.
Das ist gar nicht so einfach. Tatsächlich erst, meistens die Ideen haben die jeweilige Köche natürlich irgendwie selber. Ich meine, klar, man macht sich natürlich erstmal um das Produkt. Dann logischerweise möchte man es ja auch irgendwie anrichten. Und ich glaube tatsächlich, aber auf der Dauer der Zeit jetzt, ne, ist das tatsächlich wie eine Art Fingerprint. Also ich glaube tatsächlich, die Jungs selber richten schon eh so an, wie ich es auch machen würde, weil man einfach auf Dauer der Zeit klar irgendwie eine Linie findet. Dann ist das wirklich so, der Prozess ist so, wir probieren das Gericht, wir testen das im großen Team. Das heißt, erst wenn alle damit zufrieden sind, geht das Gericht zum Schluss dann auch hier in den Verkauf. Und dann entscheiden wir tatsächlich, ist das schön angerichtet, ist es nicht schön angerichtet. Ja, zum Schluss gebe ich immer Ideen mit, ne? Also ich meine, manchmal gibt ja auch das Produkt einfach die Form vor, ne? Und da sind wir wieder bei Bauhaus. Und von da aus ist das, glaube ich, eine Entwicklung. Ja, jeder hat etwas zu sagen, jeder kann was dazu sagen. Und zum Schluss haben wir bis jetzt immer eine gute Lösung dafür gefunden, das auch schön optisch zu präsentieren. Auch wenn ich nicht immer, ja, ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht, aber tatsächlich, wenn man den Teller 100-mal gesehen hat, denkt man, ey, irgendwie sieht das jetzt nicht so mehr so aus oder ich könnte mir jetzt auch was anderes vorstellen. Aber ich glaube, das geht halt einfach nur so, weil man den, glaube ich, schon 100-mal in der Hand gehabt hat, den Teller. Ja, für den normalen Gast, der das erste Mal sieht, ist es, glaube ich, nicht der Fall.
Ihr könnt es gerne an die Hörer rausgeben. Ja. Geht es euch auch so, wenn ihr einen Teller 100 Mal gesehen habt, dass ihr ihn nicht mehr sehen könnt? Ja. Schreibt es uns mal durch. Ja. Lasst uns mal dran teilhaben.
Wäre mal interessant zu wissen, ob das anderen auch so geht.
Nehmen wir uns mal mit in die Entwicklung des Gerichts. Wie läuft's ab? Es gibt bestimmt One-Hit-Wonder, die im ersten Versuch funktionieren, aber sicherlich welche, wo man sich ein bisschen zu Tode tüftelt.
Die gibt's. Jetzt bei der letzten Karte schon hatte ich ein Gericht. Also das tatsächlich gibt's Gerichte, die haben 13 Versionen. Also bei uns steht auf den Kärtchen immer eine Versionsnummer drauf. Einfach um den Gast auch zu symbolisieren. Auch in Standardküchen ist das nicht so, dass man einmal probiert und direkt funktioniert das. Sie haben Produkte, die immer, die einfach vom Produkt selber her funktionieren, dann das schaffen sie vielleicht bei 2 Versuchen. Aber ich habe bei der letzten Karte ein Gericht drauf gehabt, das ging einfach nur um Kartoffel und um Kräuter und um Quark. Ja, es gibt bei uns so ein Gericht, das heißt Kartoffeln und Quark. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ganz einfaches Gericht. Isst man hier halt eben auf dem Land, sagen wir mal, wie man so schön sagt, arme Leute essen. Und ja, das muss man versuchen, mal auf ein Sternniveau zu bringen. Und ich glaube, da haben wir ewig dran gearbeitet, bis wir das dahin bekommen haben. Und da sind wir verzweifelt. Und meistens kommen die besten Ideen, wenn ich nach Hause fahre. Also abends nach der Schicht, ich fahre eine Stunde nach Hause und meistens da entwickle ich tatsächlich nochmal so eine neue Idee oder dann sage ich, lass uns das probieren. Ja, total verrückt. Und manchmal, und meist, nicht manchmal, es ist eigentlich meistens so, sind das die besten Gerichte. Ja, also dieses viel Zeit investieren, noch vielleicht trotzdem nochmal drüber nachdenken, sind meistens die Gerichte, die am meisten bei den Menschen hängen bleiben tatsächlich.
Du hast ja gerade gesagt, ihr habt die Versionsnummer mit auf der Karte. Ich glaube zu wissen, dass es kein Gericht zweimal bis jetzt auf die Karte
geschafft hat. Bis jetzt gab es keins, ne? Tatsächlich. Aber wir haben jetzt, das kann ich sagen, im Sommer gibt es ein Gericht das zweite Mal, auf besonderem Wunsch von vielen Gästen. Da habe ich gesagt, ja, okay, gut, dann lass uns das machen. Und da freue ich mich noch ein bisschen drauf, weil ich das erste Mal die zweite Version sozusagen draufschreiben kann. Also eine Premiere.
Apropos Premiere, ich hole euch mal ein bisschen mit, wie es hier ausschaut, wo wir gerade sitzen. Wir sitzen hier gerade mitten im Restaurant, ich habe ein bisschen Blick zur Tür. Hinten wird, heute ist freier Tag, ein bisschen wahrscheinlich eingeräumt. Ja. Und die Mitarbeiter schieben langsam den Wagen. Also wenn ihr ein bisschen Hintergrundgeräusche hört, ihr wisst ja, bei uns ist immer alles live im Restaurant und dann hört man natürlich auch die Arbeitsgeräusche mit dazu. Es gehört einfach auch mit dazu. Aber es war gerade ein witziger Anblick, den ich da hatte. Zurück zu den Gerichten. Gibt es eigentlich ein Gericht, an dem ihr auch mal gescheitert seid? Und wie lange wurmt dich dann sowas im Nachgang?
Ich muss ganz ehrlich sagen, bis jetzt tatsächlich gab es kein Gericht, wo ich jetzt wirklich dachte, ich lege es zur Seite und nehme es nicht. Sondern wir haben wirklich so lange probiert, bis es funktioniert hat. Ich habe einmal ein Gericht gehabt, das ging sagen wir mal, Vanille, es ging um Tee, es ging um Beere und irgendwie, wir haben das 100, also wirklich an einem Abend bestimmt 20 Mal gegessen und ich habe wirklich gesagt, nee, ich war jetzt nach Hause, das wird nichts, das kann nichts werden. Aber dann bin ich auf Arbeit gefahren und während der Fahrt ist mir der entscheidende Idee gekommen. Und also kann ich sagen, ich habe bis jetzt noch keins nicht gemacht.
Was war die entscheidende Idee bei dem Gericht?
Ja, einfach, es ging dabei um Tee und Beere und irgendwie haben wir es optisch nicht auf dem Teller gebracht. Also es war nicht so, dass man sagt, okay, das ist jetzt optisch so ein Ding. Und ja, einfach bei der Heimfahrt ist mir so eingefallen, Mensch, der Beere hier, dann könnten wir doch eine Beere als Granitee machen, sozusagen als Abdruck von der Beere, aber die Beere nicht als Beere, sondern eben als Eis. Und das haben wir tatsächlich dann auch dann gemacht und dann war das eigentlich eins der schönsten Gänge, tatsächlich. Ja.
Wie war die Reaktion darauf? Du hast gesagt, die Idee kam einfach, du wirst wahrscheinlich den nächsten Tag in die Küche gekommen sein und sagen, hier war die Glühbirne über meinem Kopf, machen wir es.
Ich bin tatsächlich 20 oder 30 Minuten eher gekommen vor alle anderen Kranken und ich stand in der Küche und habe das getüftelt und gemacht und zum Schluss alles zusammengesucht, was wir dazu brauchen, um das Gericht halt eben nochmal zu probieren. War übrigens der Tag, wo wir das Ganze final Probe rauchen wollten. Das heißt, wir hatten da nicht mehr viele Chancen, dann sozusagen das nochmal umzuändern. Es musste in diesem Versuch klappen. Und wir haben es probiert, wir haben es alle gegessen und alle waren so, wow, das hätten wir niemals gedacht, dass wir es noch hinkriegen. Und ich glaube, das war so ein Effekt, so ein Aha-Ding, wo du sagst, okay, siehst du selbst, du musst manchmal die letzten Meter eben noch gehen bis zum Schluss. Ja, dann kommt vielleicht noch der entscheidende, sagen wir mal, Einfall.
Jetzt ist ja ein Gericht nur ein Teil, immer ein ganzes Menü. Ja. Schauen wir uns mal die Entwicklung von so einem stimmigen Menü an. Wie ist da der Ablauf? Auf was kommt es an am Ende des Tages, damit es vom ersten bis zum letzten Gang tatsächlich stimmig ist?
Das frage ich mich tatsächlich auch immer. Manchmal ist es so, wir unterhalten uns ja auch so im Team drüber. dadurch, dass wir relativ viel drüber sprechen, ist das so ein harmonischer Fluss. Das heißt, jeder passt sich irgendwo ein Stück weit immer an den anderen an und irgendwie zum Schluss wird es dann trotzdem stimmig. Und deswegen kann ich gar nicht sagen, ob es davor einen Plan gibt, jetzt, ob ich das direkt vorplanen kann. Natürlich, saisonale Produkte passen tendenziell natürlich auch zusammen. Ja, also wenn ich im Frühjahr Produkte habe, wie Morchel, Spargel etc., die passen natürlich tendenziell zusammen. Das heißt, ich kann da einen schönen Flow entwickeln im Menü. Ich glaube tatsächlich, das ist so das Geheimnis. Ne? Man darf jetzt nicht so krasse Ausreißer haben, die jetzt saisonal aus dem Rahmen fallen und dann kriegt man, glaube ich, auch eine schöne Sache hin. Vielleicht der große Vorteil, wir lassen jedes Menü immer von Menschen, die, also praktisch bei uns auch Familienangehörigen, immer einmal Probe essen. Also wir machen das Menü, sagen, alle sind zufrieden, sage ich jetzt einfach mal. Dann setzen wir Menschen, die wir mögen, ins Restaurant und sagen, hier, probiert das doch einfach mal, was sagt ihr denn dazu? Und durch diesen Prozess, glaube ich, kann man eben halt auch ein paar kleine Fehlerquellen ausmerzen. Ja, vielleicht Sachen, die ein bisschen zu stark gewürzt sind, etwas zurücknehmen. Ja, und so entstehen halt eben Menüs, die halt eben, ja, die, sage ich mal, einen guten Flow haben, sage ich jetzt mal, durchgehend. Und in den letzten Menüs, die wir jetzt hier machen, ist es immer so, wir haben immer thematische Menüs. Jetzt ist es eben Blüten, ja, Frühlingserwachen und so weiter. Und ich glaube, allein schon, wenn man so sich so eine Themen gibt, entsteht ganz normal aus der Sache heraus schon ein schöner Ablauf.
Gibt es etwas, was für dich jedes Menü irgendwie beinhalten muss?
Das ist super. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat einen bestimmten Grund. Ich vermisse ein bisschen die Suppen so in der Standardgastronomie. Ich weiß, eine Suppe ist relativ aufwendig. Also, wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen ein vernachlässigter Gang. Ja? Man wertschätzt ihn gar nicht so doll. Da bewundere ich ein bisschen die Asiaten, die ja viel mit Suppen arbeiten, viel mit Brühen arbeiten und auch baut sich viel drumherum aus. Und so eine Suppe ist tatsächlich unfassbar viel Handwerk. Ja? Also, wenn ich eine Konsomme herstelle, die braucht unfassbar viel Zeit. Und ich glaube, das ist tatsächlich eines der Produkte, wo man die Liebe zum Produkt am besten sieht und auch zum Schluss schmeckt.
Bei der Suppe tatsächlich braucht ihr oftmals auch mehrere Stunden.
Naja, Tage. Ja, ich habe teilweise Suppe, die tagelang, die reduziert werden, die geklärt werden, die verschiedenste, sagen wir mal, handwerkliche Sachen durchläuft. Und tatsächlich die Suppe, das ist wirklich das Aufwendigste teilweise im Menü. Ja, aber man sieht es halt eben nicht. Man kriegt eine Suppe, die sieht aus wie Wasser, sage ich jetzt einfach mal so salopp daher. Wenn aber der Gast die Löffel, die Suppe isst und diesen Geschmack dann zum Schluss auf dem Löffel oder im Mund dann hat, ich glaube, in diesem Moment wird einem klar, dann zum Schluss, wie viel unfassbare Arbeit eigentlich in diesem kleinen Produkt steckt. Ja.
Verwendest du oder machst du daheim auch so, steckst du da auch die Arbeit rein in der Suppe tatsächlich?
Ja, die Suppe ist mir sehr wichtig. Wie gesagt, ich bewundere so ein bisschen diese Rahmengeschichten, ja, diese asiatischen einfach, ja, bei uns ist eine Nudelsuppe, ja, vielleicht einfach, ich bin so aufgewachsen, bei uns gab es viele Suppen, also ich mag das so gerne. Und wenn ich zu Hause Suppen koche, ich mag überhaupt keine gekörnten Brühe etc., Punkt. Ich versuche schon wirklich, das auch Grundsaft selber zu kochen, Hühnerbrühe, ja, und so weiter. Und ich, das ist schon wichtig, glaube ich, auch.
Jetzt, ganz interessant, gerade ganz aktuell bei mir, ich habe jetzt eine kranke Familie erst vor einigen Tagen hinter mir gelassen, hört sich jetzt böse an. Eine kranke Familie daheim gehabt und musste die ein bisschen verpflegen und ich bin mittlerweile auch so auf dem Trichter, Brühen selber zu kochen. Ja. Was ist der entscheidende Kniff dabei?
Erstmal aufs Produkt. Ja, also es ist wichtig, wenn sie ein Hühnchen hat, eben ein gutes Hühnchen zu kaufen, möglichst eins, was frei in der, was frei rumgelaufen ist. Dann Zeit, dass man gut abschmecken kann. Ein bisschen Liebstöcke, ja, Geheimrezept. Ja, ich meine, man sagt ja umgangssprachlich Mackikraut, aber hebt tatsächlich ein bisschen. Vielleicht ein paar Pilze, einfach für den Umami, dass man ein bisschen das breitere Spektrum hat. Und ein paar Röststoffe. Das heißt, wenn man Knochen hat, ein bisschen anrösten oder. Vielleicht, keine Ahnung, das zum Schluss, ich glaube, das reicht schon an. Ein bisschen Sojasauce vielleicht noch.
Wie lange würdest du sie kochen lassen?
Ja, kommt drauf an. Geflügelbrühe braucht gar nicht so sehr lange. Ich würde sie auch nicht kochen lassen, sondern mehr ziehen. Wenn man Zeit hat, kann man sich da schon 3-4 Stunden Zeit nehmen, wenn man das möchte. Man kann es sogar länger machen, dann wird es noch besser. Ja, aber tendenziell so in der Dreh.
Werde ich auf jeden Fall mal daheim ausprobieren. Bei der Gemüsebrühe, was kommt da rein? Also ich habe jetzt letztes Mal jetzt einfach Gemüsebrühe gemacht. Was war denn alles drin? Karotte, Petersilie, ich muss jetzt gerade überlegen, es war einfach so aus dem Handgelenk geschüttelt mal. Karotte, Petersilie, was haben wir noch?
Sellerie bestimmt.
Knollensellerie, genau. Schwarzer Pfefferkörner.
Ja.
Auf jeden Fall auch.
Piment.
Nee.
Lorbeer.
Lorbeer, ja. Was hat man denn noch drin? Zwiebeln?
Zwiebel. Ein bisschen Liebstücke.
Hatte ich nicht. Den Tipp nehme ich heute auf jeden Fall. Ja gut, war bestimmt noch die eine oder andere Zutat auch mit drin. Karotte habe ich, glaube ich, schon gesagt gehabt. Lauch.
Ja, Lauch ist Lauch richtig.
Was kann noch alles rein in der Gemüsebrühe? Waren das die Grundzutaten, die ich alle gerade genannt habe?
Ja, tendenziell schon. Wie gesagt, Pilze. Ja, also das finde ich, ja, es bringt halt eben einfach ein bisschen breiter. Ne? Ja, aber tendenziell würde ich mal sagen, ist das schon eine gute Basis. Ja, für eine gute Brühe.
Und hilft auf jeden Fall wieder gesund zu werden.
Auf jeden Fall.
Kommen wir mal zurück zum Menü. Gibt es ungeschriebene Gesetze bei dem Menü? Oder ist einfach feuerfrei und experimentieren?
Also wo ich gelernt habe, gab es viele Gesetze, die einzuhalten waren. Ja, also keine Produktwiederholung, keine Ahnung, was man alles nicht machen durfte. Farbe, ja, hell, dunkel, ach, ich weiß nicht, wie viele verschiedenste Gesetzgebungen es gab aus der französischen Küche, die man nicht machen durfte, gerade bei Prüfungen etc., Punkt, Punkt. Aber heute tendenziell ist doch alles, ich weiß nicht, ob es da wirklich was gibt. Ich glaube tatsächlich, für den Gast ist es schwierig, wenn man viele Stilistiken mischt. Also wenn man vom Asiatischen hin switcht zum vielleicht Spanischen oder zum Italienischen. Ich glaube tatsächlich, das ist dann schon schwierig, weil es eben einfach auch nicht technisch zusammenpasst. Aber tendenziell, würde ich jetzt mal sagen, ist eigentlich heutzutage nichts mehr verboten.
Jetzt hast du ja vorher gesagt gehabt, ihr ladet eure Liebsten ein oder ja. Freunde, Bekannte zum Testessen. Ja. Einige schicken ja auch einen spontanen Extragang, um die Reaktionen zu erfahren. Wie viel Vorrat findet das dann am Ende tatsächlich statt? Weil wenn jetzt da wirklich was nicht passt oder bei vielen einfach nicht gut ankommt, man muss ja dann doch nochmal ein bisschen umbauen.
Ja, ja. Bis jetzt ist noch nie dazu gekommen, dass einer gesagt hat, nee, das passt überhaupt gar nicht. Wenn es kleine Gänge gibt, wir haben jetzt mal beim Sorbet mal Sachen gehabt, die einfach vielleicht einfach ein bisschen, ne, da gab es Zwiebel und Spinat und einfach, sagen wir mal, einfach überdosiert von der Sache her. Aber dass jemand gesagt hat, nein, das schmeckt generell nicht, das ist noch nie vorgekommen. Das heißt, so spontan musste noch nie sein, dass ich jetzt ein komplettes Gericht nicht gemacht habe. Ja, aber klar, deswegen machen wir es ja, um es spontan eben dann zum Schluss dann trotzdem noch anpassen zu können. Aber wenn es dann rausgeht, gehe ich davon aus, dass es passt. Bis jetzt habe ich auch noch nicht keine negativen Erfahrungen gemacht.
Ihr beschreibt, oder beziehungsweise du, ihr beschreibt ja eure Küche hier als frankophile Küche. Was hat es mit dem Begriff auf sich?
Ja,
ich habe ein bisschen gegoogelt.
Ich finde es auch schwierig, tatsächlich, das ist so ein bisschen ein Kunstwort, glaube ich, einfach. Es soll eben zum Schluss klar machen, dass wir schon versuchen, klassisch französisch zu kochen, aber natürlich auch versuchen, das regional irgendwie zu halten. Und ja, ich weiß, es ist irgendwie ein Kunstbegriff entstanden, zwischen denen soll halt eben beschreiben, dass eine regionale Küche mit französischen Akzenten ist.
Wird es dann die Thüringer Rostbratwurst bei dir auf die Karte schaffen oder hat es vielleicht auch schon geschafft?
Da kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, die gibt es in der nächsten Karte tatsächlich. Gibt es sozusagen eine Bratwurst in einer anderen Form, aber vom Geschmacksbild bleibt es eine Bratwurst.
Ja. Grillst du eigentlich gern?
Wenn ich Zeit habe, ja. Und wir grillen ja hier auch, wir haben ja Veranstaltungen mit Barbecues etc. Punkt, Punkt. Also wir kennen uns ein bisschen aus damit.
Wer tut es eigentlich nicht?
Ja, ja. Das
ist eigentlich eine doofe Frage. Bist du da eigentlich eher bodenständig dann beheimatet oder auch kreativ unterwegs und wie versuchst du da deine Gäste ein bisschen zu beeindrucken?
Ja, wir sind schon kreativ. Ich meine, man inspiriert sich, lässt sich natürlich inspirieren von der, ich meine, Barbecue, glaube ich, gibt es überall auf der Welt in irgendeiner Form, ne? Für mich privat halte ich es tatsächlich, ich bin Thüringer, also esse ich eine Bratwurst. Und tatsächlich reicht mir teilweise schon aus. Aber ich packe auch Pizza auf und versuche mich da so an verschiedensten Sachen. Bin aber auch immer wieder beeindruckt, was Kollegen auf diesem Rost alles machen können. Tatsächlich, ja, verrückte Sache. Aber wir versuchen eigentlich auch hier in den Barbecues eben alles zu bedienen. Wir haben einen kleinen japanischen Grill, wo wir vielleicht einen Thunfisch als grillen. Wir haben aber auch das amerikanische Barbecue mit den Rippchen, mit Pulled Pork und was alles das gibt. Ja, ich glaube, man muss alles mal ausprobiert haben. Und manche Gerichte schaffen es ja dann meistens auch in irgendeiner Form mal in ein Menü. Ja. Das nächste Menü dreht sich zum Beispiel auch um Barbecue, deswegen passt das Thema ganz gut. Und irgendwie passt das dann schon rein. Das ist auch mal spannend, mal vielleicht zum Barbecue Sache mal in ein Standardrestaurant einfach mal. Wie würde denn ein Barbecue-Menü in einem Standardrestaurant aussehen? Und das wollen wir tatsächlich das nächste Mal probieren.
Wie geht das an?
Ja, das, erstmal natürlicherweise, man nimmt die typischen Produkte, die man dazu braucht, Fleisch, ja, aber eben auch vegetarisch. Und da wird es dann schon wieder spannend, nämlich einen vegetarischen Gang zu machen, der zum Schluss ein Barbecue rauskommt. Da arbeiten wir noch dran, sage ich jetzt mal. Aber es hat auf jeden Fall was mit Ananas zu tun, das kann ich schon verraten. Und soll zum Schluss ähnlich wie Fleisch schmecken, da bin ich ganz gespannt. Das machen meine sozusagen diejenigen, die, ich habe so zwei Leute, die so ein bisschen für die vegetarische Küche brennen. Und ich bin ganz gespannt, was dabei rauskommt, ne? Auch für die Gäste.
Jetzt bist du ja als Koch privat, aber auch hier, also privat wahrscheinlich nicht, du wirst wahrscheinlich keine Fertig-Grillsoßen kaufen, sondern wahrscheinlich die selber machen und hier im Restaurant ja so und so selber machen. Ja. Wie gehst du das Thema an, was kommt da auf den Tisch?
Ja, ich meine, die typische Barbecue-Soße logischerweise. Ich mache immer Soßen für mich, immer natürlich aus den Produkten, die ich, ja, also wenn ich zum Beispiel jetzt ein Rippchen mache oder sowas oder Short Rib oder so weiter, ne, dann gare ich das so weit vor für mich und daraus entsteht natürlich auch ein Stück weit ein Fond. Und aus diesem Fond lasse ich einfach die Soße entstehen, ja, typisch ein bisschen Cola, ein bisschen Zwiebel, ja, Gewürze, ne, Pfeffer und zum Schluss den Fond, ein bisschen, ja, Tomate, Ketchup, ich meine, da muss man sich jetzt nicht schämen, wenn man Ketchup nimmt. Und das Ganze schön kochen. Es braucht auch, wie alles immer, was mit Essen zu tun hat, ein bisschen Zeit.
Hast du ein spontanes Rezept?
Ja, spontan habe ich jetzt keins. Aber ich, ja, wie gesagt, man einfach in Short Ribs kaufen, glaube ich, kann man jetzt mittlerweile gut beim Fleischer kaufen. Das einfach, wenn man einen Sous-Vide-Gar hat, über Nacht bei 74 Grad ins Sous-Vide-Becken, 24 Stunden rausholen, den Fond. Wie gesagt, drei Zwiebeln, ein bisschen Cola ablöschen, den Fond mit dran, Ketchup mit dran, die Gewürze seiner Wahl, einkochen, fertig.
Gehört in der Barbecue-Soße wirklich immer Cola? Also das ist ja nicht, was, wo ich immer so ein bisschen
streiten, mit mir streiten sich ganz viele, aber es ist vielleicht einfach so ein bisschen so eine, ja, keine Ahnung, hat sich so ein bisschen, sagen wir so mal, eingebürgert. Aber es gibt noch, weil ja viele Barbecue-Soßen, die überhaupt nichts mit Cola zu tun haben. Ne? Es gibt auch helle Barbecue-Soßen, also man kann die auch durchaus weglassen. Ich glaube, es ist nicht entscheidend.
Jetzt ist ja der Juni,
ja.
Ja, auch Hochsaison von vielen Gemüsesorten, ja, und Obstsorten in Deutschland. Ihr arbeitet gerade an der Ananas-Grill-Challenge, nenne ich es jetzt mal. Kann man auch Beeren grillen? Es gibt ja gerade im Juni Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, mehr denn je.
Das weiß ich tatsächlich, habe ich mir tatsächlich noch keinen Kopf darum gemacht, ob man das grillen könnte. Müsste man vielleicht mal einen Profi fragen, die da sich mit auskennen. Ich weiß, dass man Melonen sehr gut grillen kann und dass das auch wirklich cool schmeckt. Von da aus, das habe ich tatsächlich auch schon selber ausprobiert. Von da aus müsste ich jetzt die Frage einfach meinen Kollegen weiterreichen.
Ich gebe euch das mal als Challenge mit ins Team. Haltet mich mal auf dem Laufenden, was rauskam. Ich persönlich liebe ja Himbeeren. Gibt es da eine? Und bin immer so ein bisschen auch auf der Suche, wie kann man Geschmäcker intensivieren, ohne Geschmacksverstärker natürlich. Ja, ja. Gibt es da einen Trick bei Himbeeren?
Himbeeröl.
Zu der Himbeer dann dazu?
Genau. Es gibt ein Himbeerkernöl zu kaufen. Und tatsächlich habe ich das, also ich habe das auch nicht gekannt, aber per Zufall entdeckt. Ich glaube, das schmeckt so stark nach Himbeere, kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Teilweise sogar, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein mit der Dosierung. Aber wenn man diesen Geschmack so auf den Höhepunkt bringen kann, einfach das mal probieren.
Werde ich auf jeden Fall auch mal mitnehmen. Und ich war ganz überrascht bei euch auf der Karte aktuell, zumindest bei der, die im Internet noch steht, steht eine Maultasche. Das ist ja eigentlich ein Gericht, das man eher in der Baden-Württemberg-Gegend vermutet. Wie kam es auf deine Karte?
Das hat verschiedenste Gründe. Erstens habe ich ja vorhin schon gesagt, Marcello ist hier, das heißt der Mann, der Pasta einfach kann. Okay, also mit dem kann ich da nicht konkurrieren, möchte ich auch gar nicht. Also haben wir gedacht, okay, was können wir denn Adäquates in Deutschland finden, was in irgendeiner Form so ähnlich ist. Und da sind wir irgendwie auf die Maultasche gekommen. Und ja, ich finde es gut. Also wir finden es wirklich gut. Ich habe tatsächlich auch schon Menschen gehabt aus dem Schwabenländle sozusagen, die dann gesagt haben, ja, Respekt, dass man kann es essen sozusagen. Ja. Aber ist natürlich kein Vergleich, natürlich. Ne?
Ja, und für mich heute die perfekte Überleitung für die Cheffrage. Die stellt ja immer mein vorheriger Gast. Und ich habe sie natürlich mit dabei. Mein Gast davor war Andreas Wiedmann aus Königsbrand-Zang. Und auch bei dir wie immer die Frage weg. Kennt ihr euch?
Nee, kenne ich nicht. Tatsächlich nicht.
Bist du schon gespannt, was er für eine Frage dabei hat? Ich verrate dir mal so viel, heute hat es nichts mit Kochen zu tun.
Okay, na, ich bin gespannt.
Dann stellt er sie wie immer selbst. Hören wir mal rein.
Ja, meine Frage ist natürlich, wir Schwaben sind ja bekannt für ganz viele Dinge und man sagt uns ja ganz viele Dinge nach. Und ich möchte einfach von dir wissen, wenn du an Schwabenland denkst, an uns Schwaben denkst, welche drei Worte fallen dir als erstes sofort ein über uns?
Coole Frage, da mein Name ja Schwabe ist. Ja, also erstens fleißig, zweitens Mercedes-Benz, warum auch immer, ich weiß es einfach nicht. Und drittens vielleicht Schlösser, ja, als sowas in die Richtung. Ja, das wären so. Oder vielleicht auch schönes Wetter. Das ist vielleicht sogar noch besser. Ja.
Welche treffen die alle drei Eigenschaften auch auf dich zu Mercedes-Benz Schloss?
Weiß ich nicht. Kann ich gar nicht so sagen. Ich finde Mercedes-Benz finde ich tatsächlich ganz cool. Ja, weiß nicht. Schönes Wetter ist, glaube ich, mag jeder. Und ja. Fleißig würde ich sagen, bin ich auch.
Jetzt stelle ich die Frage mal andersrum. Mit welchen drei Eigenschaften würdest du die Thüringer beschreiben?
Zuverlässig, zielstrebig, ja, manchmal ein bisschen murrig vielleicht. Ja.
Spiegelt sich das auch in der Thüringer Küche wieder?
Ja, es ist so, also das ist vielleicht auch der Grund, warum man sich vielleicht manchmal mit der Sternegastronomie ein bisschen schwer tut. Es ist halt immer, es muss halt relativ schnell gehen. Ja? Also man versucht halt eben Essen hier, ja, ich meine, der Großteil des Landes besteht aus Wald, aus Bergen, aus einer schweren Arbeit teilweise, die Menschen ja auch gemacht haben. Es gibt ja viele Regionen, die in Deutschland so, sagen wir mal, strukturiert sind. Ja, da ist vielleicht ein schnelles Essen und ein günstiges Essen eben ja stark verwurzelt. Ja, und ja, zielstrebig. Ich meine, hier, sind vielleicht sogar kreativ, würde ich vielleicht sogar noch eher sagen, weil ich meine, hier ist Goethe, Schiller, Luther, ich meine, was kann ich alles aufzählen? Weimar, Bauhaus, ich weiß nicht, kulturell ist, glaube ich, hier schon viel, was man sich angucken kann und was wirklich auch für das Land steht.
Die Thüringer Küche an sich scheint mir im ersten Moment sehr, sehr deftig, hast du ja vorher gesagt gehabt, und auch sehr kräftige Soßen. Gibt es auch eine Seite, wo sie einen anderen Charakter zeigt?
Jetzt schon. Also es gibt jetzt viele junge Menschen, die auch zurückgekommen sind. Ja, wir haben ja trotzdem viel Landwirtschaft hier. Das heißt, wir haben auch viele Produkte hier, wo man sagen kann, okay, man könnte vielleicht auch eine ganz andere Seite machen. Wir haben gutes Fleisch, ja, wir haben gute Lieferanten für Fleisch, wir machen gute Wurst. Auch dafür ist der Thüringer ein Stück weit bekannt. Und ich glaube tatsächlich, es muss sich einfach ein bisschen drehen. Es müssen noch mehr junge Leute eben den Mut haben, eben auch aus den Produkten, die wir hier haben, das Beste rauszuholen. Ich glaube, dann verändert sich das auch ganz normal. Ja, dann wird es ja auch leichter und, bekömmlicher.
Um den Bogen jetzt zum Anfang ein bisschen zu spannen. Ich habe am Anfang gesagt, es gibt ja nur 4-Sterne-Restaurants in Thüringen. Jetzt frage ich dich mal als gebürtigen Thüringer zum Schluss. Es gibt ja sicherlich noch den einen oder anderen Insider-Tipp für Thüringen, wo man auch noch gut essen kann, wenn man vielleicht gerade nicht auf Fein-Dining-Niveau essen gehen möchte, wo vielleicht auch sogar junge Köche schon am Start sind, die das Ganze ein bisschen verändert. Was sollte man da in Thüringen auf jeden Fall mal gemacht haben?
Ja, ich würde mal sagen, das vergisst man nicht. In Oberhof ist, glaube ich, mein Tipp, da mal hinzufahren. Dann das Magdalengut ist gleich mal interessant. Einfach, ich glaube, da wird auch coole Küche gemacht. Und ja, ich glaube, es gibt noch ganz viele. Ja, ich möchte jetzt auch keinen hier nicht nennen. Und ich glaube tatsächlich Augen auf. Ja, ich glaube tatsächlich, tut sich viel. Muss einfach ein bisschen mit offenen Augen durch die Branche gehen. Und es sind so zwei, die mir jetzt sofort spontan einfallen. Aber es gibt sicherlich viel mehr.
Es eint euch Köche dann immer zu sagen, okay, ich möchte nicht Gefahr laufen, dass ich irgendjemand vergesse.
Naja, das ist so. Ja, man weiß das ja selber. Ich meine, zum Schluss ist es dann ja trotzdem so, gerade wenn man erst angefangen hat, ist man natürlich auch ein bisschen angewiesen auf ein bisschen Mundpropaganda. Ne? Da möchte man jetzt auch keinen vergessen. Und zum Schluss ist es, machen wir alle denselben Job. Wir machen ihn deswegen, weil wir ihn gerne machen, weil wir ihn ein Stück weit lieben. Und auch egal ist, wie viele Stunden dort du investierst, und ich glaube tatsächlich, das eint uns die Konkurrenz manchmal schon, sich ein bisschen sozusagen ein bisschen zu ärgern, mal sagen, ach naja, und ich hätte es vielleicht nicht so gemacht, auch das. Aber im Grunde sind wir alle Köche und mögen das ja zum Schluss auch und lieben auch Essen. Deswegen machen wir es
ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort.
Genau.
Und damit möchte ich dann die Folge auch beenden. Vielen lieben Dank, Danny, dass ich hier sein durfte.
Ja, gerne.
Ich muss auf jeden Fall mal zum Golfen und zum Essen vorbeikommen, wie ich gerade festgestellt habe.
Auf jeden Fall, auch wenn es gerade regnet. Geil.
Genau, aber es ist unweiten von Natur und sehr, sehr herrlich. Und jetzt ist es natürlich so, wie immer, unsere Hörer kennen das ja bereits schon, das letzte Wort, bevor ich dann zum Schluss überleite tatsächlich, gehört wie immer meinem Gast, also in dem Fall dir. Gibt es noch was du allen Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, einfach mal nach Thüringen kommen. Wir sind jetzt nicht bekannt für die vielen Sterne-Restaurants, es ist einfach nicht unsere Art. Aber einfach mal vorbeischauen, mal sich mal angucken und einfach mal gucken, was so über 10 Jahre hin auch entstanden ist. Und ja, ich freue mich einfach auf den Besuch und für nette Gespräche und vielen Dank für das Gespräch.
Ja, das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst mir gerne eine Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens da und schreibt mir gerne auf Instagram eure Meinung zur Folge. Dort findet ihr auch das Rezept vom Danny und von allen anderen meinen Gästen. Auf der Website könnt ihr es dann sogar als PDF downloaden. Hast du schon eine Idee, was es wird?
Hat was mit Fisch zu tun, auf jeden Fall.
Lasst euch überraschen. Und ja, dann hören wir uns in 2 Wochen schon wieder zu einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Und so viel sei schon verraten, es wird mal wieder Zeit für eine Köchin. Gibt viel zu wenig in der Sterne-Gastronomie.
Das stimmt tatsächlich.
Also seid gespannt, wer zu Gast sein wird. Bis dorthin. Ciao, servus.
Ciao.
Und macht's gut.